Die Fuchsbraut, geschrieben und gelesen von Ilona Picher-Höbert. Die Fuchsbraut. Jeden Morgen, wenn sich die ersten Nebel aus den feuchten Waldlichtungen erhoben, goldene Sonnenstrahlen das Land in ein sanftes, weiches Licht tauchten, kam die Zeit des Abschieds. Fennig spürte, wie ihr Atem schneller wurde, Schweiß perlte über ihre schneeweiße Haut, sie stöhnte. Ganz vorsichtig schälte sie sich aus seinen Armen. Er zwang sich, diesen quälenden Zwiespalt auszuhalten, ließ sie gehen, tat so, als schliefe er, während sie taumelnd hinüber zum Wald schlich und sich im dichten Geäst verbarg. Einmal, nur ein einziges Mal, hatte seine Neugierde ihn verführt, ihr zu folgen. Sie lag gekrümmt auf dem Boden, hechelte, wimmerte, wie eine Frau in den Wehen. Ganz langsam, zunächst kaum wahrnehmbar, aber dann immer schneller veränderte sich ihr Gesicht und ihre Gestalt. Ihre Glieder zuckten unkontrolliert, Hände und Füße verkrampften. Die Kiefer brachen hervor, Zähne schneeweiß, spitz und scharf wie Waffen. Es war, als würde sie im Zeitraffer vor seinen Augen schrumpfen. Über ihre Haut legte sich Zentimeter um Zentimeter rot-goldenes Fuchsfell und breitete sich immer weiter aus. Als er aus Unachtsamkeit auf einen trockenen Zweig trat, der laut knacksend zerbrach, hob sie den Blick. Schmerz lag in ihren Augen und Ohnmacht. Dass er sie so sah, vergrößerte ihre Qual. Was konnte er tun? So gern er geholfen hätte, und er wünschte es sich mit aller Macht. So klar erkannte er aber auch, dass er ihr keinen größeren Liebesdienst erweisen konnte, als den, sie allein und unbeobachtet ihrer Pein zu überlassen. So ging er zurück zum Lager, wartete, bangte, und sie kam wieder. Nach einer Weile, die ihm wie eine Ewigkeit erschien, kam sie zurück. Zum ersten Mal schmiegte sie sich in ihre Tiergestalt in seine Arme und blieb. Es mochten nur wenige Minuten gewesen sein, aber sie wurden zu einem gemeinsamen Ritual. Jeden Morgen lagen sie so, dicht an dicht, Fell an Haut, und es schien, als gäbe es nur einen Atem, den sie teilten, und nur einen Herzschlag. Seine Finger glitten durch den roten Glanz ihres Felles, und er atmete ihren rauen, wilden Geruch. Noch nie hatte er ein Wesen so sehr geliebt, und noch nie für eine andere Seele so sehr gelitten. In welcher Gestalt sie auch immer erscheinen würde, an seiner Liebe zu ihr würde sich niemals etwas ändern. Wenn die Welt zum Leben erwachte und die Geräusche aus den nahegelegenen Höfen lauter und lauter wurden, das Bellen der Hunde, das Brüllen der Kühe, das Lachen und Rufen der Kinder, das Lärmen der Mägde auf ihren Wegen zu den Ställen, um nach den neugeborenen Kälbern, den Hühnern und den frisch geschlüpften Küken zu sehen, sprang sie auf, blickte ihn noch einmal aus ihren bernsteingelben Augen an, und dann verschwand sie lautlos im Gebüsch. Fennig blieb zurück, hoffend und betend, dass sie auch an diesem Tag vor jeder Gewehrkugel verschont bleiben mochte und dass er sie nach Sonnenuntergang wieder in ihrer menschlichen Gestalt in die Arme nehmen konnte. Wenn er alleine war, dachte er oft zurück an den Tag, an dem er sie zum ersten Mal sah. Er traf sie an einem Ort, an dem die Verlorenen verkehrten. Diejenigen, die in ihren einsamen Lebensstunden mehr Schatten gesehen hatten als Licht, die Verwahrlosten, Verkrüppelten, Verstoßenen. Die, die sich nach einer Zuflucht sehnten, einer Heimat, die sie nie gekannt hatten und doch in jeder Welt, die sie betraten, so fremd blieben, dass sie sie gar nicht ertragen hätten. Es war ein buntes Völkchen, das sich hier in dieser heruntergekommenen Kaschemme allabendlich zusammenfand. Der Wind hatte sie aus allen Teilen der Welt hierher gefegt an diesen Ort, an dem jeder willkommen war. Fahrendes Volk, Gaukler und Spielleute, Händler, Reisende und Suchende, Lügner und Diebe, Gesetz und Ehrlose drängten sich dicht unter den tiefliegenden Holzbalken der windschiefen Hütte zusammen, tranken Bier aus schweren Krügen, schmauchten ihre Pfeifchen und erzählten ihre Geschichten. Die meisten von ihnen beachteten den neuen Gast gar nicht, Andere blickten ihm neugierig entgegen, und der Wirt, der vorne am Tresen stand und seine Bierkrüge füllte, rief: »Tritt ein, Fremder, uns ist jeder willkommen hier.« Fenneck wusste selbst nicht zu sagen, was ihn hierher getrieben hatte. Es war dieses Gefühl, das er immer schon in sich trug. Dieses Sehnen nach Freiheit, das einer inneren Bindungs- und Rechtlosigkeit bedurfte, die dennoch nach Zugehörigkeit suchte und die er in der Welt, aus der er kam, einer Welt der starren Ordnungen und Regeln, nicht fand. Er sehnte sich danach, sich in den Augen anderer zu spiegeln, die eben solche Sehnsüchte und Begierden in sich trugen und die vermutlich ebenso wenig wie er in der Lage waren, diese zu benennen. Schon seit er ein kleiner Junge war, kannte er dieses Gefühl, anders zu sein als andere, anders als seine Brüder. Gewiss, er hatte mit ihnen gespielt und gelacht, sie liebten sich aus ganzem Herzen, und dennoch war er sich immer wie ein Fremder vorgekommen. Woran es lag, konnte er nicht sagen, aber es schien ihm gerade so, als wäre er erst jetzt richtig frei, seit er von zu Hause weg war. Er nahm sich einen vollen Krug vom Tresen, als sich erneut die schiefe Holztüre öffnete und eine Frau den Gastraum betrat, der durchzogen war von Rauchschwaden, dicht wie Nebelwände im November, und in dem ein undefinierbarer Lärm herrschte. Mit einem Male schien es Fenneck, als würde die Zeit stillstehen. An ihrer Erscheinung war im Grunde genommen nichts Auffallendes und bestimmt nichts Elegantes. Ihre Kleidung war schmutzig, ein wenig zerrissen, heruntergekommen, das Leder ihrer Stiefel zerschlissen. Das Gesicht, das umrahmt war von langem, strohfarbenen Haar, hatte sie Richtung Boden gesenkt, so als wolle sie es vermeiden, von irgendjemand wahrgenommen zu werden. Dennoch konnte Fenneck seinen Blick nicht mehr von ihr wenden. Sie schien ihm das schönste Wesen zu sein, das er jemals gesehen hatte. Sein Herz pochte laut und heftig. Leise schob sich die schmale Gestalt an den Tresen heran. Der Schankwirt schickte sich eben an, ihr einen Krug zu reichen, als sich plötzlich eine laute Stimme erhob. »Was willst du hier? Verschwinde! Hier ist kein Platz für deinesgleichen!« Das Stimmengemurmel erstarb augenblicklich, und alle Augen richteten sich auf die Fremde. Ihr bleiches Gesicht wurde noch ein wenig heller, es schien fast zu leuchten, in ihren Augen lag blanke Angst. Ihre Hand, die gerade nach dem Glas greifen wollte, zog sich zitternd wieder zurück. Ganz langsam wandte sie sich um und ging wieder Richtung Ausgang. Die Menschen bildeten eine Gasse, durch die sie jetzt schlich, ganz langsam, ganz vorsichtig. Es war so still geworden in der Kaschemme, dass man eine Nadel hätte fallen hören. Die Frau hatte die Tür erreicht, wie ein Schatten huschte sie wieder hinaus. Und als sie hinter ihr ins Schloss fiel, wandten die Menschen sich wieder ihren Gesprächen und Getränken zu, als wäre nichts geschehen. »Wer war das? Was habt ihr dagegen, dass sie hier wie jeder andere auch ihren Durst löscht? Ich dachte, hier sei jeder willkommen, ungeachtet seines Standes«, fragte Fenneck den Mann, der neben ihm stand. »Kümmere dich nicht um Dinge, die dich nichts angehen, Fremder.« Fenneck trank sein Glas auf einen Zug leer, warf einige Münzen auf den Tresen, die klimpernd liegen blieben, und verließ den Schankraum. Die Nacht war klar, der Himmel sternenhell. Die Luft war so kalt, dass sie Fenneck schneidend in die Lungen fuhr. Er nahm ein paar lange, tiefe Atemzüge und spürte, wie der Dunst, der Rauch und der Lärm, der ihn eben noch umfangen hielt, langsam von ihm abfiel. Er sah sich um. Wo war die Fremde? Wohin mag sie geflohen sein und welche geheimnisvolle Geschichte umgab sie? Fennecks Neugierde war geweckt. Vor sich im Schnee sah er die Abdrücke zarter Frauenstiefel und er beschloss, dieser Spur zu folgen. Er konnte nicht sagen, wie lange er das tat, aber sie führte ihn immer tiefer in die Wälder und nur ein fahler Mond beleuchtete den Weg vor ihm. Aber Fenneck war wie von Sinnen. Er spürte weder Kälte noch Feuchtigkeit, die ihm längst schon durch seine Kleidung gedrungen war. Er konnte und durfte nicht aufgeben, er musste sie finden. Stundenlang stolperte er über Wurzeln und Hölzer hinweg durch die dichten Baumreihen. Als er endlich an eine Lichtung kam, dämmerte bereits der Morgen. Vor ihm lag ein bleiches Schneefeld, auf dem sich noch zwei, drei letzte Fußabdrücke abzeichneten, ehe sie ganz plötzlich und unverhofft im Nichts verschwanden. Alles, was er auf dem schneebedeckten Boden noch vor sich sah, war die Spur eines Fuchses, die sich an einem Bachlauf verlor. Es dauerte viele Wochen, bis er sie endlich fand. Das Frühjahr neigte sich bereits dem Ende zu und ein spülwarmer Sommer stand bevor. Ungewöhnlich früh bedrohten Unwetter und Hagelschauer die Ernten der Bauern. Eine dumpfe Stille lag an diesem Abend über dem Land, über Feldern und Wäldern. Jeder Laut war erstorben. Nichts war zu hören. Nicht das gewohnte Rauschen des Windes in den Büschen und Bäumen und kein Ruf der Vögel. Jeder wusste, was das bedeutete. Die unheimliche, alles übertönende Ruhe vor dem Sturm. Ein gewaltiger Orkan kündigte sich an und jeder, ob Mensch, ob Tier, suchte nach Sicherheit in Häusern, Nestern und Höhlen. Nur Fennek trieb es hinaus auf seiner Suche nach der geheimnisvollen Fremden. Er achtete nicht auf die immer dichter werdenden Wolkenberge, die sich drohend vor ihm am Horizont auftürmten, nicht auf das finstere Grollen des noch fernen Donners und auch nicht auf die ersten schwefelgelben Blitze, die nach und nach vom Himmel herabzuckten. Immer tiefer zog es ihn in den Wald hinein, immer weiter schritt die Dämmerung voran, bis der Tag sich fast übergangslos in eine düstere, bedrohliche Nacht ergoß. Um ihn herum pfiff und heulte der Sturm. Büsche und Bäume bogen sich unter seiner Last, heftiger Regen peitschte die Blätter und fiel wie eine Sturzflut auf den moosigen Grund. Und dann plötzlich, in all dem Heulen und Krachen, im grellen Aufleuchten eines Blitzes, sah er sie. Unter den tief herabhängenden Zweigen einer silberblättrigen Trauerweide hatte sie sich schutzsuchend zusammengekauert. Ihre Kleidung, ihr Haar klebte auf ihrer Haut, zitternd vor Nässe und Kälte, hielt sie mit beiden Händen ihre Knie umklammert. Ohne ein Wort ließ er sich neben ihr nieder. Ohne ein Wort nahm er sie in die Arme. Fennek hatte niemals eine Frau wie sie getroffen. Alles an ihr erschien ihm wie ein wahr gewordener Traum. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sich ihre Wege auch niemals getrennt. Aber da war dieser Fluch, aus dem es keinen drinnen gab, dieses dunkle Geheimnis, das sie mit sich trug. Und bis zu jenem Morgen, an dem er es entdeckte, konnte er sich auch nicht erklären, warum er sie nur bei Nacht sah, warum sie nur im Sternenlicht das Lager mit ihm teilte und mit dem ersten Morgenstrahl verschwand. Nun wusste er es. Sie war eines jener Halbwesen, eine Gestaltwandlerin, vor denen die Menschen sich fürchteten, weil sie dachten, ein unheilvoller Zauber ginge von ihnen aus und die Begegnung mit ihnen würde schreckliches Unheil über sie bringen. Deshalb wurden sie verjagt von den Marktplätzen und Gasthöfen der Dörfer. Es galt das unausgesprochene Achtungsgebot, dass jeder, der in dieser Welt, in der die alten Sagen und Mythen noch lebten, geboren war, bereits mit der Muttermilch aufsog. Halte dich fern von Gestaltwandlern, sie bringen Fluch und Schrecken über dein Leben. Ja, ein unabänderlicher Fluch des Feenvolkes war es, so redeten die Menschen. Ein Pakt mit dem Bösen. Man sagte ihnen nach, sie würden den Kühen die Milch aus den Eutern saugen und den Menschenkindern das Blut aus den Adern, würden sie über verborgene Feenhügel in die Anderswelt verschleppen und an ihrer Stadt boshafte Wechselbälger zurücklassen. Sie würden Krankheit und Verderbnis über alles und jeden bringen, der in ihre kalten, seelenlosen Augen sah. Um ihre Söhne und Töchter zu schützen, hängten die Mütter ihnen geweihte Silbermedaillons um ihre mageren Hälse, legten mit Eisen beschlagene Lindenholzscheite vor die Schwellen oder nagelten tote Krähen an die Türen der Häuser. Priester in schwarzen Soutanen sprengten in den Kirchen Weihwasser über die zum Gebet geneigten Köpfe der Gläubigen und segneten sie mit den Worten: »Zu Gottes Wohlgefallen sei behütet vor dämonischer Macht!« Man gab den Weltenwandlern die Schuld, wenn eine Frau ihr Kind verlor, ein missgebildetes oder totes Kalb zur Welt kam oder der Hagel die Ernte zerschlug. Sie waren die Ursache für alles Böse in der Welt, für Kriege, Seuchen, Krankheit, Tod und Verderben. Lange Zeit hatte Fennek selbst all das geglaubt, was die alten Wasch- und Kräuterweiber an den Brunnen und Backöfen der Dörfer erzählten. Aber nun schien alles anders. Dieses Wesen, das Nacht für Nacht in seinen Armen lag, war kein Fluch, es war kein Dämon, es war sein Glück, und seine Heimat, die er endlich gefunden hatte. Und er würde alles tun, was in seiner Macht stand, um es zu behalten. Er musste einen Weg finden, um den Bann zu brechen. Irgendwo auf dieser Welt musste es ein Heilmittel geben, und er war bereit, überall danach zu suchen. Mit all der Kraft seines lebenden Herzens klammerte er sich an diesen Hoffnungsschimmer. Irgendwann würde sie für immer in ihre menschliche Gestalt zurückfinden. Jeden Morgen, sobald sie als Fuchs durch die Wälder strich, machte er sich auf den Weg zu den weisen Frauen des Landes, zu den Kräutersammlerinnen, den Gesundbeterinnen, den Wahrsagerinnen und Prophetinnen. Man bot ihm Tee aus Fingerhut und Hirschzunge, aus Eisenkraut und Fliegenpilz, heilende Steine und Hölzer, welche Flüche bannten, den lindernden Schleim von Echsen und Kröten, Stricke und Fingerglieder von Gehängten, Zähne und Haare ertrunkener Seefahrer und alter Moorleichen. Landauf, landab senkten die Weiber ihren Blick in den aufsteigenden Rauch ihrer Herdfeuer, lasen in verstreuten Hühnerknöchelchen und dem Sud erkalteter Teeblätter. »Gefährlich ist der Weg, den du gehst«, so sagten sie. »Sie ist kein menschliches Wesen, sie ist ein Dämon. Ihre zauberhafte Erscheinung hat dich gebannt. Aber wenn du ihr weiterfolgst, wird das dein Ende sein.« Aber Fennec hörte nicht auf das Gerede. Wortlos und leise schloss er hinter sich die Türen ihrer Hütten und ließ sie zurück mit ihren abwesenden, rauschverhangenen Augen, um sich auf die Suche nach einer anderen, besseren Antwort zu machen. Und eine andere fand er. Ob es eine bessere war, konnte er nicht sagen. Eines Morgens führte ihn sein Weg hin zu einer alten Mühle. Schon lange plätscherte dort kein munteres Bächlein mehr, schon lange klapperte auch kein hölzernes Rad. Ein Ort, an dem der Teufel wirkt, so sagte man, weshalb man ihn allenthalben mied. Der Müller saß auf einem windschiefen Bänklein vor seiner Feuerstelle und paffte seine Pfeife. Sein halbblinder Blick hatte sich in der glimmenden Glut verloren. »Eine Gestaltwandlerin, sagst du«, brummte er, nachdem Fennec seine Geschichte erzählt hatte. »Und du möchtest, dass sie ein Mensch wird?« Er lachte bitter, als er diese Frage stellte. »Ja, ich möchte, dass sie mit mir als mein Weib lebt, damit die Menschen uns in Ruhe lassen.« »Glaub mir, das wird nicht geschehen. Sie ist kein Mensch. Sie ist auch kein Dämon. Sie hat Wildheit im Blut und in den Augen, und jeder, der sie sieht, erkennt das. Den Menschen macht das Angst. Sie eliminieren, was ihnen fremd ist. Die nächste Kugel schon kann ein tödlicher Treffer sein, dann hast du sie für immer verloren. Wenn du sie wirklich liebst, musst du sie entweder freigeben, damit sie in den Wäldern ihren Frieden findet, oder du folgst ihr in ihre Welt. Willst du das, musst du im ersten Morgentau von ihrem Blut trinken, dann könnt ihr für immer eins sein. Überlege es dir gut. Es gibt kein Zurück. Aber es ist auch eine Schande, ein Tier zu sein. Viele Tage und Nächte trug Fennec dieses Wissen in sich. Jeden Morgen ließ er sie mit immer größer werdender Angst gehen, und jeden Abend sehnte er sich mit unerträglicher Qual nach ihrer Rückkehr. Wie lange würde sie noch sicher sein vor schießhungrigen Jägern oder wütender Meute? Ein einziges Unglück im nahen Dorf würde genügen, und man würde die Wälder und Felder mit Bluthunden durchstreifen, und dann wäre ihr glänzendes Fell eine allzu willkommene Trophäe. Die Ängste und Sorgen, all der Seelenmüll, drückten schwer wie ein gewaltiger Berg von Steinen auf seiner Brust. Und dennoch wagte er es nicht, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Immer verzweifelter trieb es Fennec durch die endlose Zeit des Wartens. Sobald sie das Lager verließ, erhob auch er sich und lief ziellos Stunde um Stunde über Straßen und Wege, durch Siedlungen und Dörfer. Es war an einem sonnenhellen, brütend heißen Sommernachmittag. Fennec hatte sich gerade an den kühlenden Brunnenrand eines Marktplatzes gesetzt, um seinen Durst zu löschen, als er plötzlich lautes Lärmen und Rufen hörte. Das Rattern hölzerner Räder auf sandigem Grund, unterbrochen von jämmerlichen Schreien, ausgestoßen in unsäglichem Schmerz und größter Todesangst. Als er den Blick hob und den Zug sah, der sich geradewegs auf ihn zubewegte, setzte für einen Augenblick sein Herzschlag aus. Festgebunden auf einem Schandwagen, umringt von einer wütenden Horde, bewaffnet mit Schlägeln, Spießen und Ruten, befand sich ein Wesen. Halb Fuchs, halb Mensch, offenbar im Morgengrauen während seiner Metamorphose gefangen. Seine Erleichterung war grenzenlos, als er erkannte, dass es sich nicht um seine Liebste handelte. Wie gebannt blickte er auf das grausige Schauspiel, das sich ihm bot, und sein Schrecken wurde größer und größer, als er die Einsicht gewann, dass Ähnliches zu jeder Zeit auch ihr geschehen könnte. Während der Mob sich daran machte, die armselige Kreatur unter Tritten und Schlägen vom Wagen zu heben, um sie auf den dorfeigenen Pranger zu stellen, wo sie tagelang in sengender Hitze mit faulen Kohlköpfen beworfen, beschimpft und bespuckt, den wütenden Übergriffen der Passanten ausgesetzt sein würde, lief Fennec in wilder Hast davon. Er wollte sich gar nicht ausmalen, welche Pein dieses arme Wesen erwartete. Ihn trieb nur ein einziger Gedanke: zu ihr. Ich muss zu ihr. Mit banger Furcht zählte er die Minuten, bis es endlich dämmerte und sie sich in ihrer menschlichen Gestalt neben ihm zur Ruhe bettete. Die ganze Nacht über lauschte er auf jeden ihrer Atemzüge, betrachtete im silbernen Mondlicht ihr zartes Gesicht, ihre schöne Gestalt, in der traurigen Gewissheit, sie so nie mehr wiederzusehen. Als sich die ersten Bodennebel hoben und über ihnen mit einem letzten hellen Strahl der Morgenstern verblasste, nahm Fennec ein Messer aus seiner Tasche, beugte sich über die Schlafende und zog einen schnellen, glatten Schnitt durch ihre bleiche Armbeuge. Dann neigte er sich über sie, legte seine Lippen auf die Wunde und trank in tiefen Zügen das austretende Blut. Im selben Moment öffnete sie ihre Augen und sah ihn lange an. Sie lächelte, als sie sich wieder an ihn schmiegte. Mit dem Ruf des ersten Vogels spürte Fennec plötzlich ein schmerzhaftes Ziehen in seinen Gliedern. Sogleich fingen heftige Krämpfe an, ihn zu schütteln. Sein Rücken krümmte sich, seine Arme und Beine zogen sich in Windeseile zusammen. Kupferfarbenes Haar spross aus all seinen Poren und legte ein weiches Fell über seinen Körper. Seine Hände wurden zu krallenbewehrten Pfoten und aus seinen Kiefern brachen scharfe, weiße Reißzähne hervor. Er hörte neben sich ein leises Knurren, ein Hecheln, dann stupste ihn sanft eine feuchte, weiche Schnauze an, über der zwei bernsteingelbe Augen leuchteten. »Heimat«, war sein letzter Gedanke, ehe er aufsprang und Seite an Seite mit der roten Füchsin über taunasse Wiesen verschwand.